Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Willkommen zu Care in Action. Heute freue ich mich auf ein spannendes Gespräch mit Philipp Blom, Historiker, Philosoph und Bestsellerautor. In seinen Büchern setzt er sich mit den großen Herausforderungen unserer Zeit auseinander, von der Klimakrise über soziale Ungleichheit bis hin zu den Zukunftsfragen unserer Gesellschaft. In seinem neuen Buch Hoffnung geht es darum, wie wir angesichts multipler Krisen nicht in Resignation verfallen, sondern eine kluge, handlungsfähige Hoffnung bewahren. Eine, die uns motiviert, aktiv für Veränderung einzustehen. Und ich bin überzeugt, da gibt es viele Berührungspunkte mit der Arbeit unserer Organisation mit Care. Deshalb tauchen wir direkt in unser Gespräch ein. Und Herr Blom, ich wüsste gern von Ihnen, warum brauchen wir eine neue Form der Hoffnung überhaupt?
Also erstmal herzlichen Dank und wie schön, dass ich hier sein kann. Und ich weiß nicht, ob wir eine neue Form der Hoffnung brauchen, aber ich habe dieses Buch eigentlich geschrieben, weil, wie Sie gesagt haben in Ihrer netten Einleitung, ich gebe oft Vorträge über Zukunftsthemen und die sind nie besonders heiter. Und ich spreche halt über die Probleme wie die Klimakrise, wie die Krise unserer Demokratien. Und dann passiert es mir sehr oft, dass nach dem Vortrag ein junger Mann oder eine junge Frau vor mir steht und sagt, wenn Sie recht haben mit dem, was Sie da sagen, was gibt's denn eigentlich noch zu hoffen? Und in so einer Situation habe ich normalerweise nicht viel Zeit, denn es ist gerade nach dem Vortrag und da warten Leute, die mit mir essen gehen wollen oder ein Hotel wartet oder ein Fahrer wartet oder auf jeden Fall. Ich kann dem dann gerade keine Antwort geben. Ich kann 2 Minuten Nettigkeiten sagen, aber dann verschwinde ich in die Dunkelheit. Und ich hatte jedes Mal das Gefühl, das ist eigentlich nicht fair. Jemandem gegenüber, der oder die ernsthafte Sorgen hat und mir eine echte Frage stellt. Und deswegen wollte ich mit diesem Buch diese Frage, was es denn noch zu hoffen gibt, einmal wirklich ernst nehmen. Das heißt, das ist keine neue Art von Hoffnung, aber es ist einfach ein Abklopfen dieser Idee von Hoffnung in schweren Zeiten. Wie geht das eigentlich? Hat dieses Wort uns noch was zu sagen? Ist es Augenwischerei? Ist Hoffnung für Trottel?
Und woher kommt eigentlich unser Konzept?
Ja, und das ist ganz interessant. Also das ist sehr interessant. Denn Hoffnung, dieses Konzept, was Menschen in westlichen Ländern so völlig natürlich ist, das gibt es in vielen anderen Kulturen gar nicht. Also zum Beispiel das klassische Chinesisch hat kein Wort für Hoffnung. Und viele andere Kulturen haben mit dieser Idee ihre Probleme. Auch zum Beispiel im alten Griechenland war Hoffnung nichts Positives. Das war für unvernünftige Menschen, die nicht sahen, wie der Gang der Natur war. Die machten sich Illusionen darüber, was noch alles Schönes passieren könnte. Und Hoffnung kommt eigentlich aus einem jüdisch-christlichen Hintergrund. Denn man kann das, glaube ich, leicht verstehen. Wenn wir heute über Hoffnung sprechen, dann sprechen wir über eine andere Zukunft. Dann sprechen wir darüber, dass die Zukunft besser sein könnte,
anders. Wir gehen immer davon aus, dass es besser ist, oder? Im Hoffnungsprinzip.
Im Hoffnungsprinzip, ja. Ich glaube, in unserer Kultur im Moment nicht mehr viele Leute, oder viele Leute gehen nicht mehr davon aus, dass unsere Hoffnung besser wird, dass unsere Zukunft besser wird. Aber um also hoffen zu können, muss man zumindest glauben, dass die Hoffnung, dass die Zukunft besser sein könnte. Und viele Kulturen haben ein Bild von der Zeit, das zirkulär ist. Das heißt, Menschen werden geboren und werden reif und werden alt und sterben und die Jahreszeiten wechseln sich ab. Und das geht immer so weiter. Da gibt's im Wesentlichen keine andere Zukunft. Dieses Leben geht zirkulär immer so weiter.
Richtig. Und nicht das Individuum in unseren Gesellschaften.
Ja, aber das Kollektiv war dann sicherlich auch fürs Judentum wichtig, dass diese Idee dann auf einmal hatte, dass der Messias zurückkommen wird. Oder kommen wird. Und wenn der Messias kommt, dann wird die Welt gerecht. Dann wird er, der Messias ist im Judentum durchaus ein irdischer Herrscher. Das ist so kein Gott. Aber ist ein gerechter König. Und er kommt und wird die Welt gerecht machen. Das heißt, wir arbeiten auf eine bessere Zukunft zu und auf die können wir hoffen. Und natürlich hat das Christentum das übernommen und hat diese Hoffnung noch sozusagen verstärkt und hat gesagt, da kommt der Weltenretter und der Weltenrichter zurück, Jesus Christus. Und Wir haben aber was damit zu tun, wann der zurückkommt und unter welchen Umständen. Das hängt auch davon ab, wie unser Leben heute ist. Mhm. Und also Hoffnung ist im Prinzip ein sehr christliches Geschöpf. Ich bin selbst kein Christ, ich bin selbst kein religiöser Mensch. Aber deswegen war es für mich besonders interessant, was also auch im säkularen Kontext eine Idee davon, dass es eine bessere Zukunft geben kann, mit der ich mich verbinden kann, was das für einen Wert und einen Sinn haben kann.
Also wir sind ja damit irgendwie auch aufgewachsen, dass wir in dieser tradierten Form des Hoffens sind wir auch erzogen worden letztendlich. Und ich denke, wir sind ähnlich alt, also dass auch unsere Eltern noch davon ausgegangen sind, wenn man sich anstrengt, wenn man eine gewisse Form der Leistung erbringt und sich in der Gesellschaft engagiert, dann war schon die Idee, dass es immer besser wird. Wir kommen dann noch zu dem Thema ein bisschen näher. Das gilt ja heute nicht mehr so. Und in diesem Buch, wo Sie dieses, ich glaube, 7 Briefe quasi schreiben an die Fragesteller nach einem ihrer Vorträge, was ja eigentlich bestürzend ist, wenn junge Menschen kommen und sagen, was kann ich denn heute noch hoffen? Ich finde, das ist fatal. Und es ist ganz schlecht, auch für den eigenen Werdegang, weil der sollte ja nicht von Angst, Zukunftsangst geprägt sein, sondern eher davon, ich bin der Akteur oder die Akteurin meines eigenen Schicksals. Und an diese Hoffnung braucht es jetzt ein neues Konzept, weil es ist relativ klar, dass wir reden jetzt von hier, weil wir denken dann natürlich in unserer Art, dass das gleich global anwendbar ist. Und Care, das sage ich gleich explizit, schenkt nicht nur Hoffnung, das wäre wirklich zu wenig. Wir implementieren Millionen an Geldern von öffentlichen Einrichtungen und auch an Spendengeldern. Und ich habe mir angewöhnt, in den letzten Jahren zu sagen, weil da wird sehr viel in dem Kontext der internationalen Zusammenarbeit und vor allem des Spendens wird gesagt, na ja, damit schenken wir Hoffnung. Das ist einfach zu wenig. Es soll nicht Hoffnung sein, sondern es soll konkrete, unmittelbare Hilfe sein. Natürlich hilft es den Menschen. Wir haben jetzt 305 Millionen, die humanitäre Hilfe brauchen. Das heißt, die haben nicht genug Wasser, nichts zu essen. Die können ihre primären Bedürfnisse nicht versorgen. Natürlich hoffen die drauf, dass es besser wird, sonst könnten sie ja gar nicht weitermachen. Und das gefällt mir in Ihrem Buch sehr gut, dass das neuere oder ein anderes Konzept der Hoffnung einen zum Handeln und zum Tun aktivieren soll.
Und ja, nicht, das ist auch, glaube ich,
nicht nur zum naiven Glauben, es wird schon irgendwie, sondern ich mache und dann wird's besser.
Naja, da ist natürlich auch viel passiert mit diesem Konzept von Hoffnung, denn bis, sagen wir, ins 19. Jahrhundert oder sowas oder bis ins späte 18. Jahrhundert war die Hoffnung ja immer auf die nächste Welt gerichtet und nicht auf diese.
Auf jenseits praktisch.
Ja. Ein armer Bauer, der hoffte nicht, dass er irgendwann ein reicher Mann werden würde und eine tolle Heirat machen würde und ein ganz anderes Leben auf einem Schloss leben würde, sondern er wusste, dass nach seinem Tod er die Gerechtigkeit erfahren würde, die ihm jetzt vorenthalten blieb. Aber irgendwann ist die Hoffnung dann in unsere Welt gewandert, ins Diesseits, als Politik, als politische Ambition. Wir können die Welt tatsächlich anders machen. Und das war ein sehr großer Moment. Aber was Sie beschrieben haben, ist sehr wichtig. Und Sie haben recht. Also natürlich in den letzten Jahrzehnten war sozusagen der Sozialvertrag auch mit den Menschen, wenn du dich anstrengst, kannst du dir vielleicht erst das berühmte erste Paar Jeans leisten und dann vielleicht eine Waschmaschine und dann vielleicht ein Auto, dann vielleicht eine Reihenhaushälfte und du kannst also was darstellen in deinem Leben, kannst dir was erarbeiten.
Einen Platz finden.
Richtig. Und deinen Kindern wird es mal besser gehen. Das war natürlich in der Nachkriegszeit in völlig zerstörten Ökonomien, die erst wieder aufgebaut werden mussten. Oder im Fall der Vereinigten Staaten, wo die Wirtschaft natürlich nicht zerstört war, aber die kriegte einen riesigen Boost durch den Krieg, durch die Kriegsproduktion, dadurch, dass andere Staaten Kredite aufgenommen hatten. Also auf einmal war auch da Transformation möglich. Und natürlich ist es einfach in einer wachsenden Wirtschaft, diese Zukunftshoffnung, diese sehr konkrete Zukunftshoffnung zu haben. Und gleichzeitig war zumindest auch in Europa und man muss auch sagen in den Vereinigten Staaten Da wurde sehr viel umverteilt. Es ging also sehr stark darum, diese Hoffnung auch sogenannten einfachen, normalen Menschen zugänglich zu machen. Wir vergessen heute leicht, die höchste Einkommenssteuer in den Vereinigten Staaten betrug mal 90%, und das war unter dem republikanischen Präsidenten Eisenhower. Also auch da war mal die Sozialgesetzgebung eine ganz andere. Aber natürlich konnten viele Menschen also eine gute Zukunft finden im Diesseits in einer großen, in einer wachsenden Ökonomie.
Man wollte ja auch die sozialen Schichten viel durchlässiger machen.
Ja, und das ist auch gelungen natürlich.
Das ist wunderbar gelungen.
Mit dem New Deal und nach dem Krieg mit dem GI Bill sind viele Leute zum ersten Mal auf die Universität gegangen, haben zum ersten Mal ein Mittelklassenleben sich erschließen können, andere Jobs sich erschließen können. Das stimmte wirklich. Ja,
genau.
Es hat auch in Europa stattgefunden. Also das stimmte wirklich. Und leider stimmt das nicht mehr. Und darüber kann man sich lange unterhalten, was da sich geändert hat. Aber die Summe davon ist es, dass wenn Sie heute Umfragen machen, die werden natürlich gemacht, dann sagen Ihnen 70% der Menschen, dass sie überzeugen, dass es ihren Kindern nicht besser gehen wird.
Mhm.
Und das heißt, wenn Menschen mit so viel Pessimismus in die Zukunft blicken,
macht das was mit der Gesellschaft?
Dann macht das was mit der Gesellschaft. Denn erst einmal macht es die Menschen konservativ, weil es heißt, wenn ich nicht glaube, dass die Zukunft besser sein kann und ich jetzt viel habe, wohlhabend bin, wie wir das sind in unseren Ländern, dann will ich das vor allen Dingen nicht hergeben. Dann will ich das vor allen Dingen nicht verlieren. Und wenn ich glaube, dass alle Veränderung Verschlechterung ist, dann will ich Veränderung verhindern.
Und dann ist man anfällig.
Das ist besonders verheerend übrigens für die Politik von links der Mitte, denn linke Politik, also konservative Politik, wie der Name schon sagt, geht es ums Bewahren. Aber linke Politik ging eigentlich immer darum, eine bessere Zukunft zu machen.
Für möglichst viele.
Für möglichst viele. Und wenn dieser Glaube aber bei den Wählerinnen und Wählern gar nicht mehr besteht, dann nimmt man solche Projekte auch nicht mehr ernst.
Dann haben wir das, was wir jetzt in vielen Ländern weltweit sehen, nicht nur in Europa.
Sondern und dann hat man die Wahlen, muss man ja auch sagen, aus Demütigung und aus Verzweiflung, dass die Leute dann sagen, dann wollen wir die Eliten zerstören, unsere Grenzen zumachen, alle Leute raushauen, die nicht aussehen wie wir, zurück in die gute alte Zeit, die es nie gegeben hat.
Die werden auch idealisiert.
Ja, natürlich.
Ja.
Aber das ist so letztendlich eine Politik der Verzweiflung, die im Moment stattfindet.
Weil wir noch nichts gefunden haben, was die alten Glaubenssätze auch ersetzen kann, oder?
Welche alten Glaubenssätze?
Na, die alten Glaubenssätze, die unsere Eltern noch hatten und mit denen wir auch aufgewachsen sind. Dass wir waren ja positiv zukunftsorientiert und da war Globalisierung und internationale Zusammenarbeit war zu meinen Studienzeiten etwas Anzustrebendes. Und
ja,
man
das
hatte
ist
keine
richtig.
Angst davor. Und
das ist ja auch wunderbar, dass man keine Angst davor hatte. Und ich meine, die Globalisierung hat die Welt gemacht, in der wir gelebt haben, aber sie hat halt unglaublich viel stärkere Effekte gehabt,
als
die wir gedacht haben, die unglaublich viel weiter gingen. Die uns mit anderen Ländern verzahnt haben auf eine Weise, die gar nicht Menschen haben kommen sehen. Es hat auch eine globale Finanzelite geschaffen und globale Finanzmärkte geschaffen, die eigentlich die Regeln des Spiels ganz neu schreiben. Und ich glaube gar nicht, dass sich sozusagen von den Idealen unserer Elterngeneration so viel geändert hat, aber ich glaube, was sich schon sehr stark geändert hat, und das ist ein Prozess, der jetzt noch stattfindet, das ist, dass die Welt, in der wir diese Prinzipien umsetzen wollen, sich so radikal ändert und so schnell ändert. Nicht nur mit der zweiten Amtszeit von Herrn Trump, sondern eigentlich ist das eine Funktion von immer schneller werdender technologischer Entwicklung.
Das ist die nächste große transformatorische Welle, die über uns drüber schwappt, oder?
Ja, und die einfach schneller ist, als wir es sind.
In jedem Fall, man kann gar nicht Schritt halten, selbst wenn man möchte.
Nein, also ich meine, sehen Sie sich soziale Medien an, die sind auch in vieler Hinsicht sehr positiv. Und gerade in ärmeren Ländern können sie auch unglaublich befreiend sein für Menschen und unglaublich ein wichtiges Instrument sein, auch ein wichtiges politisches Instrument. Aber wir wissen auch, dass wie diese Algorithmen konstruiert sind, dass sie nach Extremen, also extreme Meinungen bevorzugen, dass sie Menschen radikalisieren, dass sie Also ich meine, die Korrelation zwischen sozialen Medien und zum Beispiel Selbstmordraten bei jungen Mädchen und sowas ist dramatisch.
Das ist unglaublich, ja, das stimmt.
Aber über diese Technologien kann man auch, wenn man Elon Musk ist, zum Beispiel eine gewaltsame Unruhe in Nordengland provozieren, in Rotherham, wo Menschen auf die Straße gegangen sind, wegen des Gerüchtes, ein Flüchtling mit einem arabisch klingenden Namen hätte ein junges Mädchen umgebracht. Das war ja nicht gewesen, aber es gab trotzdem mehrere Tage gewaltsamer Ausschreitungen. Es wurde versucht, ein Flüchtlingsheim anzuzünden mit Flüchtlingen drin. Und die Menschen, die auf sozialen Medien ihre Nachrichten mehr bekommen als aus klassischen Medien, gehen auch gar nicht mehr mit denselben Fakten um. Und das ist, glaube ich, was sehr Wichtiges, was wir unterschätzen. Ich meine, Sie haben unser Alter angesprochen. Ich bin 55. Und als ich ein Kind war, wusste ich, dass Politik unglaublich fad ist. Denn es ging in der Tagesschau, die man damals angeschaut hat, immer um noch eine Runde von Tarifverhandlungen. Und dann ging es um irgendeinen langweiligen Menschen, der von irgendeinem langweiligen Menschen ein 0,5% mehr von irgendwas haben wollte. Mhm. Das ist natürlich für ein Kind nicht interessant.
Mhm. Das stimmt.
Aber was daran ganz wichtig war, erstmal, es gab tatsächlich noch einen Interessenausgleich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das war vor Globalisierung und das ist auch sehr wichtig, denn dieser Interessenausgleich ist durch die Globalisierung aus dem Fenster geflogen. Durch die Deindustrialisierung. Aber ganz wichtig, am nächsten Morgen sind Leute zur Arbeit gekommen und die hatten unterschiedliche politische Ansichten. Aber sie hatten dieselben Nachrichten gehört. Sie hatten dieselben Fakten. Und sie konnten aufgrund derselben Fakten miteinander diskutieren. Und darum geht es in einer Demokratie.
Und das ist heute wirklich
anders. Wenn man nicht einmal mehr dieselben Fakten hat, worüber soll man denn dann diskutieren gemeinsam?
Weil man bleibt ja irgendwo ein bisschen auch in seiner Echokammer, wenn man sehr viel soziale Medien...
Aber das heißt, diese ganze Welle von sozialen Medien, die es ja erst seit 15 Jahren oder sowas gibt in dieser Form, die haben eigentlich Staaten und Gesellschaften und Demokratien überschwemmt und völlig überfordert. Und die haben keine Antwort darauf, wenn Herr Musk in seinem Bett um 4 Uhr morgens irgendwas tweetet, was in Europa die Politik, wenn er eine Wahlempfehlung macht. Wir haben keine Antwort auf den disruptiven Effekt dieser Technologien.
Ja, man hat nie in so kurzer Zeit so viele Millionen Menschen global erreicht.
Richtig, aber dann kommen wir noch gar nicht, dann sind wir noch gar nicht bei der Digitalisierung, bei der Automatisierung von Arbeit.
Absolut.
Und dann sind wir noch gar nicht bei künstlicher Intelligenz. Aber diese Entwicklungen sind zu schnell für unsere Gesellschaften.
Und sie haben auch keine Grenzen und sie lassen sich auch kaum regulieren.
Die
Europäische Union macht immer wieder Versuche.
Ich glaube, sie lassen sich gar nicht regulieren.
Sehr,
das ist
sehr
die Tragödie davon.
Genau.
Ich meine, man denkt dann immer an diese schöne Goethe-Ballade, der Zauberlehrling. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Aber da ist eben die Prämisse, der Zauberlehrling, der versucht sich an Zaubersprüchen, die noch ein bisschen zu schwer sind für ihn, und er tritt was los, was er dann nicht mehr kontrollieren kann, und alles sozusagen kippt ins Katastrophale, und dann ruft er seinen Meister und der schafft wieder Ordnung mit dem richtigen Zauberspruch.
Aber der Ruf nach dem Meister ist ein gefährlicher Ruf in unserem Kontext.
Ja, nicht nur das, sondern da ist auch keiner.
Das kommt noch dazu.
Der dann kommen könnte. Das heißt, wir sind in dieser Situation, dass uns eigentlich unsere eigenen Technologien entgleiten, dass sich deren Entwicklung aber auch nicht mehr effektiv regulieren lässt. Denn wenn Europa künstliche Intelligenz reguliert und damit natürlich auch bremst, dann werden sich Leute in China und Nordkorea und den Vereinigten Staaten und anderen freuen und munter weiterentwickeln. Und irgendwann übersetzt sich das dann nur in einen technologischen Nachteil für Europa.
Genau, das heißt ja nicht umsonst, wir regulieren und die anderen sind die innovativen Erfinder.
Richtig, aber das heißt, man kann sich dieser Welle sozusagen nicht verweigern.
Mhm.
Aber gleichzeitig können wir sie nicht mehr beherrschen. Und deswegen leben viele Menschen in Ländern, die sie nicht mehr wiedererkennen. Und das ist ein Kommentar, den man immer wieder hört, das ist nicht mehr mein Land, ich kenne mich hier nicht mehr aus. Das Land, wo ich aufgewachsen bin, war ein anderes. Und das ist ja wahr. Nur wir sehen dann oft die wirklichen Gründe nicht, warum sich unsere Länder so stark geändert haben. Und wir finden dann, oder viele Menschen finden dann, sagen wir, die einfachen Symptome, wie zum Beispiel, damals gab es noch keine Menschen anderer Hautfarbe auf der Straße, heute gibt es die. Dann wäre es ja ein einfacher Umkehrschluss zu sagen, wenn die wieder weg sind, wird alles wieder gut.
Ich wäre auch ganz gern nochmal zurückgegangen zum Care-Paket, denn ich bin nicht sicher, ob alle unsere Hörer und Hörerinnen wissen, Österreich war das Land, das die meisten Care-Pakete bekommen hat. Wir haben über 1 Million Care-Pakete empfangen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war ja auch nicht nur der reine Altruismus. Also man hat schon Hoffnung auch geschickt und wir haben erst eine Zeitzeugenproduktion gemacht, wo also Menschen, die heute über 90 sind, sagen, sie sehen noch die Jeans, die da drin war in dem Care-Paket vor sich, sie schmecken noch die Kondensmilch. Also das hat schon, das prägt sich dann schon ein in einer Kriegssituation. Aber die Care-Pakete wurden dann auch schnell Teil vom Marshallplan. Und natürlich, Sie haben es vorher auch schon angesprochen, natürlich ist Hilfe, hat auch immer damit zu tun, dass man natürlich sich auch Partner, eine Infrastruktur aufbauen will. Es ist schon sehr stark an die Humanität auch gebunden, aber nicht alleine. Also es gibt auch immer wirtschaftliche Beweggründe.
Natürlich.
Und wir haben ja auch gute Gründe in Europa und das, damit kämpft ja gerade die Europäische Union heftig, dass wir mit den vielen Konflikten vor unserer Haustür wissen wir jetzt auch nicht so recht, wie wir umgehen sollen, jetzt wo der transatlantische Pakt ein bisschen wackelt mit der neuen Administration in den Vereinigten Staaten, aber wir wollen hier nicht zu politisch werden. Wir haben noch gar nicht gesprochen über den menschengemachten Klimawandel. Sie setzen sich ja auch sehr stark mit dem Klimawandel und wann das begonnen hat und was dann transformatorisch in Gesellschaften passiert. Sprechen wir ein kleines bisschen über Ihr Buch über die kleine Eiszeit. Mhm. Da gehen wir jetzt noch weiter zurück in der Geschichte.
Gehen wir noch weiter zurück. Aber ja. das ist eine spannende Frage.
Ja.
Denn also erstmal, Sie wollen nicht zu politisch werden. Ich bin Gast, ich darf sagen, was ich will.
Sie dürfen das.
Das transatlantische Bündnis ist vorbei. Und für Europa ist das ein enormer historischer Moment. Das hat durchaus auch mit der Frage der kleinen Eiszeit zu tun oder wie sich Technologien und Energiequellen und Gesellschaften verzahnen. Denn wenn Europa eine Zukunft haben soll, haben kann, bin ich überzeugt, das kann es jetzt nur noch haben als ein europäischer Staat.
Also Sie sagen nicht, es ist beschädigt oder es wackelt.
Es ist beschädigt.
Sie sagen, es ist vorbei.
Es ist, schauen Sie, wenn Sie nur irgendwo stehen, weil Sie wissen, wenn ich hinten überfalle, dann steht da jemand, der fängt mich auf und irgendwann finden Sie raus, der geht ab und zu mal auf ein Achtel und ist dann nicht da. Dann müssen Sie sich was anderes suchen. Wenn Europa einmal begriffen hat, Artikel 5 wird nicht immer so ernst genommen, wie er da steht, dann ist es wertlos. Dann ist dieses ganze Bündnis wertlos und dann muss Europa lernen, auf seinen eigenen Füßen zu stehen. Dafür muss es, glaube ich, ein föderaler europäischer Staat sein, der handlungsfähig ist.
Der Beistandsartikel der NATO, dass wenn ein Mitgliedstaat angegriffen
wird. Aber vor allen Dingen auch eine handlungsfähige Regierung, eine Regierung, die Ja und Nein sagen kann, ein Parlament, das direkt gewählt ist, etc. Ich glaube, das steht jetzt dringend an und wird immer wichtiger. Aber ein Teil davon ist natürlich auch, wenn Europa wirklich lernen will, muss auf eigenen Beinen zu stehen, dann geht das nicht mit Energieabhängigkeit. Und das heißt, es muss weggehen von fossilen Brennstoffen und muss viel stärker noch nachhaltiger forcieren. Das ist jetzt sozusagen nicht nur klimatechnisch, sondern auch strategisch Gebot der Stunde, das zu tun. Und dadurch werden sich auch unsere Gesellschaften ändern. Und das ist eine Frage, die ich mir schon gestellt habe vor einigen Jahren. Was passiert eigentlich, wenn sich das Klima ändert oder wenn Gesellschaften anders mit Energiequellen umgehen? Und das jetzt zu sagen zwischen dem Klimawandel oder welche Energie, welchen Brennstoff man verwendet und der Philosophie oder dem Menschenbild einer Gesellschaft, gibt es eine Verbindung, das klingt etwas abenteuerlich. Aber ich glaube, die ist doch relativ direkt. Lassen Sie mich so anfangen. Ein großes Problem der Klimakrise heute oder der Politik der Klimakrise, warum viele Menschen so gereizt sind, so unwillig sind, darüber zu sprechen, so aggressiv sind auch, ist, glaube ich, ganz einfach die Tatsache, dass wir psychologisch schwer verarbeiten können, dass das Erfolgsrezept von gestern, dass die existenzielle Gefahr von heute geworden ist. Was meine Eltern gewusst haben als richtig, das kann dann nicht auf einmal falsch sein. Und die Tatsache ist, ja, es ist auf einmal falsch. Ich meine, man hätte auch damals haben schon kluge Menschen gesehen, was es für ein Potenzial hat. Aber die ganzen Probleme, die wir heute haben mit dem Klimawandel, die fangen an ziemlich genau um 1960 herum. Und das koinzidiert genau mit dem Gebrauch von einem neuen fossilen Brennstoff, nämlich Öl, als Hauptbrennstoff der Wirtschaft. Und das hat zum Beispiel auch unseren enormen Konsum ermöglicht.
Auch
und
unseren Wohlstand.
Unseren Wohlstand, das hat zum Beispiel auch die Globalisierung ganz entschieden notwendig gemacht. Denn wir haben vorhin von Interessenausgleich gesprochen. Entschuldigen Sie, wenn ich aushole, aber sowas fasziniert mich. Warum war dieser Interessenausgleich in der Politik möglich in Europa? Weil Europa Schwerindustrie hatte. Und diese Schwerindustrie wurde befeuert mit Kohle. Mhm. Kohle ist sehr arbeitsaufwendig. Es braucht viele Bergleute, um Kohle aus dem Boden zu holen. Ist auch schwer zu transportieren. Das heißt, man braucht die Schwerindustrie nah dabei. Deswegen hatte man Industriegebiete im Ruhrgebiet, in Ostfrankreich, in Belgien, in Polen. Immer die Bergwerke und da haben Hunderttausende von Menschen gearbeitet und wenn die gestreikt haben, dann stand halt wirklich alles still. Heute wird das mit Erdöl befeuert, das ist wesentlich einfacher zu transportieren, das kann man fördern ohne viele Menschen. Dann kann man die Fabriken überall haben, auch da, wo die Menschenrechtsgesetzgebung oder die Arbeitsgesetzgebung vielleicht schwächer ist. Das heißt, dann ändert sich auf einmal die ganze Gleichung und die ändert sich, weil man die Energiequelle gewechselt hat. Dann bricht auch in Europa die linke Politik zusammen, weil sie auf einmal keine Machtbasis mehr hat, die über die Gewerkschaften kam und das, was damals eine Arbeiterklasse war. Dann haben die keine Vertretung mehr. Also das ist dramatisch und das liegt an der Energiequelle. Gut, die Energiequelle vor 400 Jahren war hauptsächlich Holz. Kohle hat damals auch keine Rolle gespielt. Auch Holz hat übrigens die Luft stark verschmutzt.
Natürlich, das wissen wir auch heute noch.
Ja, der berühmte Londoner Nebel über der Stadt, der kam aus Kohlefeuern dann hauptsächlich damals.
Sieht man heute auch in vielen afrikanischen ländlichen Regionen. Bitte nicht in den urbanen Gebieten, wie auch sehr mal gern sind in der Zwischenzeit. Aber offenes Feuer hat nur für uns was Romantisches.
Ja, also, klar.
Das macht die Luft wirklich schlecht, führt zur Entwaldung, Erosion in einem Land wie
Und die Entwaldung zum Beispiel war auch schon in früheren Jahrhunderten ein großes Problem. Natürlich besonders für Schiffe, für Länder, die Kolonialreiche hatten, weil die viele Schiffe brauchten. Dann alle aus Holz. Allein die Niederlande haben damals über 20.000 Schiffe pro Jahr gebaut, also das verschlagene Menge Holz. Aber tatsächlich war der Energiegebrauch damals nicht der Grund der Klimakrise, die kam. Diese Klimakrise nennt man die kleine Eiszeit. Und was passierte? Es wurde etwa 2 Grad kälter auf der Welt. Interessanterweise wissen wir noch nicht genau, warum. Darüber streiten sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen noch. Es hat mit ziemlicher Sicherheit damals nur einen winzigen menschengemachten Komponenten gehabt und war einfach eine Änderung der Umlaufbahn und auch des Winkels der Erde zur Sonne. Aber es hatte zur Konsequenz, dass es kälter wurde auf der Welt. Und jetzt kann man durch diesen Klimawandel bedingt eine sehr interessante Kaskade von Ereignissen sehen. Und da muss man sagen, dass sowas ist schon eine Konstante in der Geschichte. Wenn es 2 Grad kälter wurde damals, dann hieß das zum Beispiel, die Vegetationsperiode für die Landwirtschaft war 2 Wochen kürzer. Das heißt, Getreide, Früchte, Obst, alles hatte Gemüse 2 Wochen weniger Zeit, um reif zu werden. Es gab kurze verregnete Sommer, es gab lange, sehr harte Winter. Also, wenn Sie sich mit dem 30-jährigen Krieg beschäftigen, der von 1618 bis 48 ging, da sind in jedem Winter ganz normal
viele Leute gestorben.
Nicht nur das, sondern ganze Armeen jeden Winter über den Rhein und die Donau geritten.
Ja.
Mit allen Kanonen, mit allen Wagen, mit Hunderttausenden von Männern. Das war so dick zugefroren, dass das jedes Jahr möglich war. Das letzte Mal, dass es wirklich einen Eisstoß und dicken Frost auf der Donau gegeben hat, war, glaube ich, 1962.
Okay.
Das ist jetzt schon eine Weile her. Aber diese Kälte hat natürlich bedeutet, dass auch der Landwirtschaft böse mitgespielt wurde, dass es versagende Ernten gab, dass Bauern zu ihrer Verzweiflung sehen mussten, wie das Korn schon auf dem Feld verrottete.
Wie hat man sich das damals erklärt?
Naja.
Man hat ja noch nicht die Wissenschaft
gefunden. Ja, und das ist eine sehr wichtige Frage. Also wir sind jetzt ungefähr, sagen wir, im Jahr 1500, 1550, sowas.
Zeit der Entdeckungen.
Zeit der Entdeckungen, aber für die meisten Leute das Spätmittelalter. Mhm. Ich meine, die Zeit der Entdeckungen, der Buchdruck und sowas, das waren damals auch relative Elite-Phänomene. Mhm. Das betraf sehr wenige Menschen, die lesen konnten, die diese Neuigkeiten bekamen.
Das war in Klöstern zu Hause wichtig bei uns.
Ja, oder auch schon am Anfang in den Städten und an den frühen Universitäten oder sowas. Aber für die meisten Menschen hat es in den letzten 100, 200 Jahren nicht so viel geändert. Und wie reagierten die Menschen darauf? Naja, wie mittelalterliche Menschen auf sowas reagieren. Das heißt, nach ihrem Verständnis hatten sie einen Vertrag mit Gott.
Und der war zornig.
Das heißt, sie haben gebetet und sie haben Gottes Gebote befolgt und dafür hat Gott sie ihnen zu essen gegeben und das Essen kam auf einmal nicht mehr. Und deswegen haben sie in dieser Ökonomie des Glaubens das Richtige getan. Sie haben gebetet, sie haben Bußprozessionen gemacht. Sie sind mit Kruzifixen oder Reliquien zu Gletschern marschiert und haben ihnen Einhalt geboten. Und sie haben nach jeder schlechten Ernte in Mitteleuropa Hexen verbrannt, denen man immer vorgeworfen hat, die Ernte verdorben zu haben.
Also man hat einen Schuldigen gesucht, den man leicht...
Man hat in dieser symbolischen Ökonomie des Verständnisses das getan, was das Logische war. Das hat natürlich den Klimawandel damals nicht wahnsinnig verändert. Der wurde dann...
Auch die Rolle der Frau hat das schon massiv verändert, diese Hexenprozesse und diese Verdammung von Frauen, die sich mit Heilkunde und mit Dingen auseinandergesetzt haben, die halt der breiten Masse unheimlich waren, oder?
Das ist interessant. Also ich habe mich nicht genug mit den Hexenprozessen beschäftigt.
Auch nicht, aber wie ich das
80% der Verurteilten waren Frauen, 20 waren auch Männer.
Ja.
Ehrlich gesagt, es ist immer so bequem, von großen Verschwörungen in der Geschichte auszugehen oder so großen Programmen. Und es wurden oft ganz einfach marginalisierte Frauen genommen.
Okay.
Bettlerinnen, alte Frauen, die keine Familie mehr hatten, die niemand verteidigen würde.
Die ist bis heute auch schwer haben in vielen Gesellschaften.
Ja, aber die Gesellschaft brauchte sozusagen ein Menschenopfer. Solche Muster sind ja uralt. Ja,
das stimmt.
Und dann hat man... Sicherlich hat man auch Heilerinnen genommen. Ja. Sicherlich gab es da auch Fanatiker, die dieses Wissen zerstören wollten. Aber das war nicht immer und nicht systematisch der Grund.
Verstehe.
Aber die interessante Frage ist, wann begannen denn Gesellschaften dann sinnvoll zu reagieren?
Der historische Umbruch quasi.
Ja.
Weil der hat ja auch stattgefunden in diesem Alter.
Und der kommt, und ich glaube zum Teil mitmotiviert durch diese dramatische Klimaveränderung, dadurch, dass Menschen auf einmal viel empirischer auf die Natur sehen. Das ist die Zeit der ersten Klimatagebücher, wo jemand einfach ein Wettertagebuch führt und sagt, heute hat es schrecklich geregnet und dafür keinen Bibelvers mehr bemüht.
Also man beginnt, die Naturphänomene zu beobachten.
Richtig.
Und versucht sie...
Aus sich selbst heraus zu verstehen. Das ist ganz wichtig. So wie bei im Leben Jesu, da wird alle naselang gesagt, der tut etwas, damit das Wort erfüllt werde. Und dann kommt irgendein Prophetensatz und dann muss Jesus also irgendwas tun, damit dieser Satz dann Wahrheit wird. Man hat also immer die Rechtfertigung dafür und die Interpretation, das Interpretationsmuster dafür in der Bibel gesucht. Und das taten Menschen zum ersten Mal nicht mehr.
Das war ein massiver Schritt in der Menschheit.
Das war ein gigantischer Schritt. Und dann gab es die ersten Botaniker zum Beispiel, die sich angesehen haben, wenn es jetzt kälter ist, was wächst denn besser? Was können wir denn machen, damit Landwirtschaft effizienter wird? Und das haben sie auf Latein...
Nicht fatalistisch hoffen.
Ja, aber tätig hoffen.
Tätig hoffen. Das ist das, was ich ja auch in Ihrem Buch... Heute die Empfehlung ist, wie wir mit dem Klimawandel umgehen sollen.
Aber ich meine, es gab damals Hungersnöte, es gab damals Verzweiflung, es gab damals natürlich auch Unruhen wegen dieses Winters, dieser langen Winter. Und jetzt gibt es zum ersten Mal Leute, die in botanischen Gärten ganz einfach empirisch sehen, was passiert, wenn ich einen anderen Pflug verwende, wenn ich tiefer pflüge, wenn ich mehr Mist nehme, um das Feld zu düngen, wenn ich andere Getreidearten nehme, wie zum Beispiel dieses seltsame Gewächs, was aus Südamerika importiert worden war, die Batata, die so schön blühte, aber wo niemand wusste, was man mit den Knollen anfangen sollte.
Das war ein Wendepunkt in der Ernährung der Europäer.
Die Kartoffel, die war natürlich ganz wichtig, weil sie auch in kalten Wintern unter der Erde wuchs und weil übrigens auch in Kriegszeiten, wo Armeen, die damals noch nicht professionell provisioniert wurden, sondern einfach und davon lebten, von der Plünderung dessen, was sie fanden, wo sie waren. Deswegen war es eine systematische Strategie, die Felder zu verbrennen beim Rückzug, damit die gegnerische Armee nichts zu essen hat. Und ein Weizenfeld lässt sich super verbrennen, ein Kartoffelacker nicht so gut. Das heißt, also man sah viele empirische Vorteile und man hat tatsächlich damals die Landwirtschaft revolutioniert. Und dann sieht man auf einmal solche Dominoeffekte. Also es ist die erste Zeit, wo es dann groß angelegt, damals natürlich noch auf Lateinisch, landwirtschaftliche Ratgeberbücher gibt, was man besser machen kann. Und die werden überall in Europa publiziert und die werden natürlich auch gelesen. Und wer kann schon lesen? Also sie werden auch die Landwirtschaft wird professionalisiert. Die Landbesitzer begreifen, dass sie für einen Markt produzieren können und nicht nur für die lokalen Bedürfnisse. Und da, deswegen passiert noch was ganz Wichtiges. In ganz vielen Dörfern, Gebieten in Europa, fast überall, gab es Almenden. Das waren Landstücke, die zum allgemeinen Gebrauch offen waren. Wo also auch arme Leute, die eine Ziege, die sie hatten, grasen lassen konnten. Genau. Oder wo sie was Kleines anbauen konnten. So ein Erdschrebergartenprinzip vielleicht. Und diese Almenden waren natürlich überlebenswichtig für arme Gemeinschaften, die da etwas finden konnten. Diese Almenden wurden jetzt in sehr dramatischen Sachen, zum Beispiel in England, eingezäunt und zur Produktion für den Markt verwendet, zum Beispiel zur Schafzucht in England. Das war der Anfang einer professionalisierten Landwirtschaft, das hat Märkte gestärkt, das hat aber auch eine Klasse von landlosen Armen geschaffen, die dann zum Anfang der Arbeiterklasse werden.
Die dann arbeiten auf den Feldern der anderen, auf dem Land der anderen.
Und so gibt es also so Kaskadeneffekte. Aber was Europa dann eigentlich verändert, abgesehen von der Reform der Landwirtschaft, ist eine Reform von Handel, und zwar Handel über weite Distanzen mit Grundnahrungsmitteln, nicht nur mit Luxus, also Zimt oder Safran oder sowas. Das war Luxus, sondern jetzt Hering und Getreide und sowas. Dadurch ist Amsterdam zum Beispiel reich geworden, durch diesen Handel ermöglicht zu haben. Und um so einen dynamischen Handel zu haben, braucht man auch Marktplätze. Das heißt, Börsen entstehen, Handelshäuser entstehen. Um das vollziehen zu können, braucht man aber Menschen, die lesen und schreiben und rechnen können. Deswegen entstehen Schulen.
Händlerfamilien bilden sich jetzt
aus. Und die Buben zuerst werden in die Schulen geschickt.
Das ist was wir heute auch noch sehen. Ich wollte gerade ein bisschen den Bogen schlagen, weil wir sprechen jetzt sehr viel heute über Europa, was auch völlig in Ordnung ist. Aber vieles, was Sie jetzt aus dieser historischen Dimension besprechen, trifft ja für viele Menschen heute außerhalb von Europa, ist das noch der gelebte Alltag. Und ein Teil, den Sie auch gut herausstellen, der auch maßgeblich zum Aufstieg nicht nur der Märkte, sondern auch des Handels beigetragen hat, war letztendlich auch der Kolonialismus, der ja für Millionen von Menschen in den Ländern, die es betroffen hat, also nicht positiv war und bis heute so tiefe Wunden geschlagen hat, mit denen auch Care in seiner täglichen Arbeit durchaus noch zu kämpfen hat. Also die Welt wurde damals designt, so wie wir sie in unserem Aufwachsen dann auch gesehen und wahrgenommen haben und hat sich eigentlich bis heute nicht von vielen Dingen erholt. Und der menschengemachte Klimawandel ist jetzt dann noch die letzten 100 Jahre, 80, 100 Jahre on top gekommen und jetzt die letzten 15 Jahre die sozialen Medien, die Digitalisierung und all diese Dinge. Und wie Sie haben vorher gesagt, etwas, was Sie wahrscheinlich die meisten unserer Hörer und Hörerinnen auch schon im Familien- oder Freundeskreis gehört haben, das ich höre es Gott sei Dank nicht so oft, das ist nicht mehr mein Land. Weil das heißt ja auch irgendwo, dass man sich etwas bewahren will, etwas konservieren will und man gibt ja irgendwie auch zu, man kommt nicht mehr mit. Oder? Wenn ich so etwas sage. Klar. Das ist ja eigentlich eine heftige Aussage, weil es kann sich ja nicht jeder sein Land machen, egal wo auf der Welt, wie es ihm oder ihr gefällt, sondern Dinge verändern sich und man muss nicht, aber es wäre auch eine Option und Sie beschreiben das auch an verschiedenen Stellen, dass dieser Wandel und diese Transformation, die findet statt, ob wir das wollen oder nicht. Sowohl der menschengemachte Klimawandel als auch alles, was man unter digitaler Transformation, da ist jetzt KI und alles darunter subsumiert, das passiert. Ob wir zwei das jetzt wollen oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Wir können uns nur entscheiden, erleiden wir es und sagen, das ist nicht mehr meine Welt, ich kenne mich nicht mehr aus. Oder sagen wir, wir gestalten es aktiv. Und jetzt meine Frage, was ist in so einem Setting, in dem wir uns jetzt heute hier befinden, das ja auf der ganzen Welt sich abspielt? Das passiert ja auch in den postkolonialen Ländern. Es ist ja nicht, dass das dort Halt macht. Was ist die Rolle jetzt vom Staat und was ist die Rolle von jedem Einzelnen? Weil ist das wirklich die Rolle zu sagen, ich kenne mich nicht mehr aus? Das ist ja eigentlich eine Kapitulation vom Leben irgendwo.
Ja, aber es ist auch ein Zugeben von einer enormen Komplexität, die man vielleicht tatsächlich als Einzelner gar nicht mehr verstehen kann. Aber was ist die Rolle vom Staat und vom Einzelnen? Ich würde erst mal sagen, ich glaube, vielleicht müssen wir da noch mehr Akteure dazu nehmen, als nur den Staat und das Individuum. Ich finde, also gerade in der Klimadebatte habe ich oft das Gefühl, da kommt dann ganz oft bei Vorträgen, die ich halte, die Frage, ja, was kann ich denn tun? Und das ist zwar einerseits ehrenvoll und schön, dass Menschen da selbst was tun wollen, aber es ist auch eine sehr kluge Strategie der Industrie gewesen, die sie übrigens gelernt hat, also der fossilen Industrie, von der Zucker- und Tabakindustrie, nämlich die Konsumenten verantwortlich zu machen, individuell. Und zu sagen, es zwingt euch ja niemand, das Zeug zu kaufen. Aber wenn ihr es wollt, dann ihr seid erwachsen, dann müsst ihr auch mit den Konsequenzen leben. Und ihr seid für euer eigenes Leben verantwortlich. Was natürlich eine groteske Lüge ist, denn die Menschen leben in einer Umgebung von Peer Pressure und von Werbung etc. Und wie viele freie Entscheidungen wir in unserem Leben machen, das ist nochmal eine ganz andere Frage.
Also wir sind ständig beeinflusst und Sie sprechen das an mehreren Stellen in Ihren Werken an. Wir glauben, wir sind frei und entscheidend individuell. Wir leben in dieser Glaubensblase, aber tatsächlich sind wir viel mehr beeinflusst, als wir das
Wir sind so frei, dass wir alle die Uniform unserer Peer Group tragen. Und das nicht nur bei unseren Kleidern tun, sondern auch bei unseren Meinungen meistens.
Ja, die Echo.
Aber, genau. Aber deswegen, also, was können Einzelne denn tun? Ich würde mal sagen, also jetzt durch das Ende der Konsumgewohnheiten, das ist wichtig und richtig, aber es wird das Problem nicht lösen. Und wir müssen lernen, ich glaube auch als Einzelne, zu sehen, wo die großen Hebel sind und an denen ziehen. Fliegen Sie nicht, wenn Sie nicht müssen. Aber wenn Sie nicht fliegen, glauben Sie nicht, dass Sie damit die Welt retten. Und wenn Sie dann mit dem Zug fahren und dann ganz toll posten die Bilder von der Zugreise, dann denken Sie dran, dass soziale Medien genauso viel CO2 ausstoßen wie Fliegen. Nur, dass man halt, dass auch da wieder eine Diskussion sozusagen was Gutes gefunden hat, worauf man sich stürzen kann und was, wo man lieber nicht
hinzieht. Auch die digitale Transformation und speziell verschiedene KI-Systeme haben einen enormen
gigantischen Fußabdruck.
Und wir werden viel mehr Energie verbrauchen, als das in der Vergangenheit der Fall.
Aber deswegen, ich meine, ich glaube, wenn man wirklich etwas tun will, zum Beispiel gegen die Klimakatastrophe, dann ist es wichtig, erstmal keine Parteien mehr zu wählen, die nicht ein vernünftiges, klares Programm haben, wie sie das mit, sie mit diesem Problem umgehen wollen. Und das haben viele Parteien einfach noch nicht. Aber dann ist es vielleicht auch wichtig, sich in NGOs oder in anderen Organisationen oder Vereinigungen zu engagieren und Druck zu machen. Denn wir wissen ja auch, wo die großen Hebel liegen. In der Landwirtschaft, in der Bauwirtschaft, in der Schwerindustrie.
Wir wissen auch, wo die großen Ungerechtigkeiten entstehen.
Wir wissen auch, wo die großen Ungerechtigkeiten
entstehen. Und wenn man sich dagegen engagieren möchte, ist zum Beispiel das Engagement mit Care eine gute Möglichkeit, weil wir weltweit Armut bekämpfen, wenn man es ganz einfach und flach sagen möchte. Und wem das sein Anliegen ist, Sie sprechen sehr oft von der besseren Welt, aktiv an der besseren Welt mitzugestalten. Glauben Sie, dass wir uns jetzt, wenn wir kurz einen globalen Blick einnehmen, sind wir uns alle einig, was eine bessere Welt ist? Dasselbe drunter.
Und ja, das ist ja auch was ganz Wichtiges, das zu sehen. Und ich glaube, das ist auch für uns ein Moment, ein bisschen demütiger zu werden. Also ich bin überzeugt, dass die Werte, die ich habe, dass meine moralischen Ideen besser wären für alle Menschen. Dazu gehört zum Beispiel, dass Frauen und Männer gleiche Rechte haben müssen. Dazu gehört, dass niemand diskriminiert werden darf, deswegen wer er oder sie ist, etc. etc. All diese Gemeinplätze, das ganze Paket. Aber ich glaube, wir haben als westliche Länder mit so viel Geld und so vielen Waffen und so viel Energie versucht, andere Menschen gewaltsam dazu zu bekehren. Und das ist immer schrecklich schief gelaufen. Siehe Irak, siehe Afghanistan. Dass wir vielleicht auch anerkennen müssen, und das ist übrigens auch für unsere eigenen Gesellschaften wahr, dass Menschen, die auch gute, redliche Menschen sind, eine völlig andere Idee von Paradies haben können, um es mal blöd zu sagen, von einer erstrebenswerten Welt. Denn einerseits wollen wir zwar alle dasselbe. Das heißt, ich bin mal überzeugt, dass niemand, der nicht akut psychisch krank ist, will, dass er an Hunger stirbt. Ja. Oder dass er
Menschenrechte
auf um 4 Uhr morgens von der Geheimpolizei abgeholt wird. Ja, oder dass er aus seinem Haus getrieben wird von jemandem in der Kalaschnikow. Also das will niemand. Die Frage ist immer nur, sozusagen, welchen Preis man bereit ist zu zahlen für seine Prinzipien. Und dann wird es zum Beispiel ganz wichtig, was bedeutet Männlichkeit in einer Kultur? Was bedeutet Reinheit in einer Kultur? Was bedeutet Besitz in einer Kultur? Und das werden dann Sachen, die diese einfachen moralischen Wahrheiten ganz stark verbiegen und verändern können. Denn natürlich will niemand, dass sein Kind vor ihm stirbt, aber er ist vielleicht bereit, dieses Kind zu verstoßen oder vielleicht sogar zu ermorden, wenn dieses Kind seinen moralischen Vorstellungen nicht mehr entspricht. Und da muss man dann sagen, haben wir nicht mehr dieselben, also da werden dieselben moralischen Grundbedürfnisse nicht mehr zu denselben moralischen Prinzipien. Und da entsteht dann ganz einfach etwas, wo man anerkennen muss, das ist ein Konflikt.
Und da gibt es einen Unterschied und mit dem muss man irgendwie umgehen.
Weil mit dem muss man umgehen.
Wenn wir großen Herausforderungen, mit denen wir global konfrontiert sind und vieles kennt keine Grenzen, nicht nur der menschengemachte Klimawandel, die ganze Digitalisierung, das ist grenzenlos. Und wenn wir damit irgendwie zurechtkommen wollen, dann müssen wir global zusammenarbeiten und diese von Ihnen angesprochenen ideologischen, moralischen, religiösen Unterschiede irgendwo überwinden, weil ansonsten wird uns das...
Nein, aber vielleicht müssen wir sie nicht überwinden. Vielleicht müssen
oder akzeptieren.
Vielleicht müssen wir sie nur lang genug zur Seite stellen.
Ja, genau. Ja. Also nicht verändern, überwinden.
Aber vielleicht ist mein Partner ein religiöser Fanatiker und das ist mir etwas besonders Schlimmes, aber vielleicht lebt er trotzdem in einem Dorf oder in einer Stadt, in der der Regen nicht mehr fällt und in der die Unwetter immer schlimmer werden.
Er braucht auch eine
Absolut. Lösung dafür.
Das ist das, was Kehr alltäglich in seiner Arbeit tut. Und bei uns spielt Religion keine Rolle von der Organisation her, sondern wir akzeptieren, was die Leute glauben und lassen sie das auch. Wir arbeiten an den Lösungen der
Unmittelbaren. Aber ich glaube, das ist was ganz besonders Probleme. Wichtiges.
Möchte ich es auch.
Es gibt so eine Geschichte der westlichen Überheblichkeit, dass Menschen aus dem Westen geglaubt haben, wir haben die besseren Werte. Seht doch, wie wohlhabend wir sind. Seht doch, wir leben im Frieden. Seht doch, wir haben so viel geschafft. Und deswegen haben wir jetzt doch ein Recht, euch zu belehren. Und das kann man natürlich auch anders sehen.
Na, absolut. Und es wird auch in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit komplett anders gesehen.
Aber ich glaube, das ist auch ein wertvoller Moment, dieses dramatische Zerbrechen des sogenannten Westens, das wir gerade erleben, uns selbst zuzugeben, die Komplexitäten, die da waren. Also, ich meine, natürlich hat Europa seine schönen Sozialstaaten und seine blühende Kultur finanziert damit, dass es eben nicht Geld für eine große Armee und für Militärausgaben verwendet hat. Und das wird sich jetzt ändern müssen. Aber sozusagen daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, die so viele Menschen, meine Eltern und andere gezogen haben, dass wir bereits eine höhere Stufe der Zivilisation erreicht haben, die keine Kriege mehr braucht und alles auf zivilisierte Weise regeln
das
kann.
Das ist falsch.
Während gleichzeitig die Vereinigten Staaten in unserem Namen Kriege geführt haben auf anderen Kontinenten. Das war natürlich sehr, sehr kurz und sehr bequem gedacht. Und ich glaube, da werden wir auch pragmatischer denken müssen. Ich bin immer ein großer Fan davon, Probleme nicht moralisch anzusehen.
Absolut. Das hilft einem nicht.
Es hilft einem nicht, es führt zu Selbstzufriedenheit, aber es führt auch dazu, dass das Gegenüber erstmal eine Abwehrhaltung hat und sich angegriffen fühlt. Also, weil wir über die Klimakrise gesprochen haben, es geht in der Klimakrise nicht darum, dass Menschen ungezogen waren, dass die Natur sie jetzt abwatscht, wie eine Mutter, und sie bestrafen will. Ja. Es geht darum, dass wir durch unsere Aktivität physikalische Systeme verändern. Und dass wir in diesen physikalischen Systemen nicht mehr so gut leben können. Das ist einfach keine besonders gute Idee. Dafür muss man nicht moralisieren.
Das stimmt, absolut.
Und ich glaube, was auch zum Beispiel Ihre Arbeit bei CARE angeht, ist es eine vernünftige Idee, Armut zu bekämpfen weltweit. Es ist eine vernünftige Idee, dafür zu sorgen, dass Menschen die Notwendigkeit zu migrieren nicht haben. Genau. Und nicht nur nach Europa, sondern auch innerhalb von ihren eigenen Ländern und Kontinenten.
Genau.
Es ist eine vernünftige Idee zu sehen, dass die Welt nicht noch in mehr Chaos versinkt. Aber dafür muss man, ich glaube, es ist immer sehr fruchtbar, wenn man Sachen versucht, sozusagen aus der moralischen Ecke herauszuholen und die Rationalität drin zu entdecken.
Das hat die Arbeit bei CARE und in großen Hilfsorganisationen, da hat das schon früher stattgefunden als jetzt. Ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren sind wir da alle ganz hart gelandet, teilweise auch. Also wenn Sie mich heute fragen, ich würde sagen, in den letzten 15 Jahren ist das bei CARE radikal umgestoßen worden. Mhm. Nichts wird von uns irgendwohin transportiert. Wir arbeiten ausschließlich mit lokalen Fachleuten zusammen und es ist wirklich eine internationale Kollaboration. Und es geht überhaupt nicht darum, westliche Überheblichkeit auszuspielen. Da wäre man ganz schnell fertig. Deshalb sind wir auch als Konföderation organisiert. Und es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, wenn jemand nicht mit CARE zusammenarbeiten möchte, das ist bei allen großen Organisationen so, dann passiert das auch nicht. Also diese Idee, man kommt und hilft der ganzen Welt. Wir haben 305 Millionen Menschen, die nicht genug zum Überleben haben. Ja. Alle Organisationen dieser Welt, inklusive der Vereinten Nationen, mit allen Bemühungen dahinter, sind nicht in der Lage, diese 305 Millionen Menschen ordentlich zu versorgen.
Warum nicht?
Weil einfach die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, die humanitäre Hilfe, das wird immer mehr eingeschränkt, es wird immer schwieriger, die Sachen dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Und wir sind zunehmend auch in einem politischen Umfeld tätig, das es für uns immer unmöglicher und immer gefährlicher macht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es war nie so gefährlich, wie die letzten Jahre humanitäre Hilfe zu leisten. Und da rede ich nicht von Leuten wie Sie und ich, die dabei umkommen, sondern wirklich von den lokalen Leuten, die ja immer die Ersten sind, die Hilfestellung zur Verfügung stellen, weil das einfach teilweise schwierig gemacht wird. Und auch dieses Prinzip des humanitären Mandats, dass man jedem hilft, unabhängig von jeder, der nicht kombatant ist, sichtbar erkennbar, das wird auch immer mehr in Frage gestellt und aufgeweicht, gerade auch von unseren Gesellschaften. Also diesen Vertrag, den man hat, die humanitäre Hilfe ist für alle und soll das Überleben sichern, das wird immer mehr in Frage gestellt und diskutiert. Und das, was wir jetzt sehr, sehr häufig tun, und das müssen wir auch, nachdem wir mit den großen Geldgebern arbeiten, ist wirklich für die Sinnhaftigkeit von humanitären Interventionen Anwaltschaft zu übernehmen, dass das überhaupt noch gemacht wird. Und gerade, Sie haben es selbst angesprochen, jetzt mit diesem Paradigmenwechsel, dass Europa, ich glaube, ich habe jetzt nicht wie Frau von der Leyen das Let's Arm Europe oder wie das Programm heißt, sehen wir auch schon, dass in vielen Ländern, die sehr viel größer waren in ihrer internationalen Zusammenarbeit, in UK zum Beispiel, werden jetzt wirklich Verschiebungen gemacht, dass die internationale Zusammenarbeit auch nicht mehr so wichtig ist und dass das Geld, das ja auch limitiert vorhanden ist, dann genommen wird, um aufzurüsten. Und das ist natürlich schon auch eine Botschaft an die Welt.
Das ist eine verhängnisvolle Botschaft. Ja. Und ich bin da auch in keiner Weise naiv, hoffe ich. Also wir sind in einer Situation, in der sich Europa verteidigen können muss. Wir sind aber in dieser Situation genau, weil wir keine militärisierten Staaten mehr wollen, weil wir wissen, wohin das geführt hat.
Wir haben die praktische Erfahrung.
Richtig. Und wir wollen dahin nicht zurück.
Unsere Familie, unsere Eltern.
Wir wollen dahin nicht zurück in Staaten, in denen ein Militär und in denen die Generäle dieses Militärs eine viel größere, auch politische Rolle spielen.
Das kann man ja allerorts sehen. Man braucht gar nicht weit fahren. Ich sage nur im Nahen Osten.
Und ein Land, in der eben die, eine Gesellschaft, in dem eben starke Feindbilder und eine Innen-Außen-Rhetorik, eine Insider-Außen-Rhetorik ganz stark gemacht wird. Das ist sehr gefährlich.
Ja, da wollen wir nicht mehr hin.
Da wollen wir nicht mehr hin, aber gleichzeitig sind wir gezwungen, uns selbst verteidigen zu lernen. Das wird eine echte Gratwanderung werden. Das müssen wir wissen. Das also, es kann ja nur darum gehen, dass wir auch aus unserer historischen Erfahrung heraus begriffen haben, was Demokratie und Menschenrechte wert sind. Dass wir sehen, dass es für die im Moment keinen anderen Alliierten auf der Welt gibt, mit dem wir das, keine Großmacht, die das genauso vertritt. Aber dieses Projekt kann ja nur dann einen Wert haben, wenn diese Werte tatsächlich gestärkt werden und wenn die nicht im Laufe dieses Projekts selbst zertrampelt werden.
Und dass das nicht passiert, das schließt jetzt der Kreis zum Prinzip konstruktive Hoffnung. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir aktiv...
Ja, Hoffnung hat damit was zu tun, was zu tun. Lassen Sie mich das vielleicht nur ganz kurz auflösen, weil wir doch nicht viel über Hoffnung gesprochen haben und ich vielleicht noch ganz kurz skizzieren möchte, worum es da geht. Und das ist ganz einfach, wie Václav Havel das mal toll gesagt hat, Hoffnung hat nichts damit zu tun, dass man optimistisch ist, dass das, was man versucht, auch funktionieren wird. Das ist auch wahr wird, dass es auch dazu kommen wird. Hoffnung heißt nicht, dass man weiß, ich mache das und es geht eben. Hoffnung heißt, dass man sich mit etwas verbindet, weil es sinnvoll ist und es tut, weil es sinnvoll ist, unabhängig davon, ob es funktioniert oder nicht. Die Tatsache, dass wir hier heute sitzen und miteinander sprechen, hat viel damit zu tun, dass Generationen von Menschen, meistens Frauen, daran gescheitert sind, Frauenrechte durchzusetzen. Aber jedes Scheitern doch den Zeiger ein kleines Stückchen weitergebracht hat. Und dieses gemeinsam besser Scheitern mit der Hoffnung, mit der aktiven Hoffnung, ist, glaube ich, das Beste, was wir haben. Wir wissen, dass wir nicht ins Paradies kommen. Wir wissen aber, dass wahrscheinlich auch keine Apokalypse stattfinden wird. Geschichte ist sich irgendwie konstruktiv durchwursteln. Und dafür braucht man eine gewisse Entschlossenheit, in die Zukunft zu gehen. Und das ist das, was ich Hoffnung nenne.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Philipp Blom, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ich hoffe, dass Sie unseren Podcast interessant finden. Sie finden ihn ja überall auf allen Plattformen. Sind Sie doch so nett, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns und glauben Sie mir, ich freue mich drauf, dass wir uns gemeinsam mehr als durchwursteln werden. Da bin ich mir ganz sicher. Großes Dankeschön an Philipp Blom, ein wunderbarer Gesprächspartner. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.